Moin und herzlich willkommen zu Ems Echo, dem Podcast der Wachstumsregion Ems-Achse, das stärkste Regionalbündnis Niedersachsens. Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Podcast Ems Echo der Ems-Achse. Und das Schöne ist, bei so einem Podcast ist man da nie alleine. Ich habe zum Glück heute sogar zwei mit dabei, die heute mit im Boot sind. Über das Thema sprechen wir gleich, aber erstmal darf ich die beiden vorstellen. Auf der einen Seite ist es Sandra Jansen und Jens Stagnit. Und wer die sind und was sie machen, das erklären sie am besten selber. Erstmal, ich fange unhöflicherweise mit dir an, Jens, weil du bist quasi angestellt bei der Ems-Achse. Sag uns doch einfach mal, was ist dein Job?
Ja, moin, schön dabei zu sein. Mein Job ist, ich bin Projektleiter bei der Ems-Achse, zuständig für die Fachkräfteinitiative. Das heißt vom Bereich Berufsorientierung, Studierende gewinnen, auswärtige Fachkräfte, also alle, die außerhalb der Ems-Achse wir ansprechen, die in die Region zu holen, bis hin zur Arbeitskraft, ich sag mal Ü55, die auch noch gut Zeit haben, bis zur Rente für uns arbeiten zu können in der Region, oder auch internationale Fachkräfte. Da versuche ich, ja, Menschen in die Region zu bringen, sie zu unseren Firmen zu bringen. Das ist so meine Hauptaufgabe, und dafür gemeinsam mit dem Team, mit der Region, Projekte und Maßnahmen zu entwickeln.
Wichtiges Thema, darüber sprechen wir gleich, weil eine Fachkräfteinitiative benötigt ist natürlich auch immer dann, gerade in so einer Boomregion wie die Ems-Achse, die Leute dahin zu holen, weil manchmal denken die, wo ist denn das? Nordwesten? Ja klar, wir gehörten dazu. Da kann man sich darüber informieren, natürlich auf der Seite der Ems-Achse. Aber heute wollen wir im Speziellen darüber sprechen, wie gewinne ich Fachkräfte? Und Fachkräftemangel ist ein Thema, wobei bei Sandra Jansen momentan gerade nicht. Aber liebe Sandra, erzähl du doch mal, für welches Unternehmen du stehst.
Ja, hallo und moin. Ich bin Sandra Jansen, bin Personalleiterin bei der Jansen Tore GmbH. Darunter kennt man uns am meisten. Wir sind Hersteller von Toren verschiedener Arten, Brandschutztore, Sektionaltore, Explosionsschutztore, alles, was der Nischenmarkt so hergibt. Also wir können vieles, nur nicht Standard.
Ja, schon mal ein guter
was
Werbespruch.
Wir auch können, aber nicht ganz so gerne, ist auch gelogen, aber wir sind halt gerne in Nischenbereichen unterwegs, wo es um spannende Projekte geht, wo sich nicht jeder rantraut.
Ja, vor allen Dingen Spezialisierung ist ja auch ein Thema, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist, und deswegen ja auch das Thema Fachkräfte. Ich habe es jetzt gerade schon gesagt, eigentlich seid ihr gar nicht auf der Suche, weil ihr ganz gut aufgestellt seid. Warum das so ist, dazu kommen wir gleich nochmal, aber vielleicht nochmal rüber zu Jens. Die Ems-Achse hat natürlich viele Ausrichtungen, und wer mal auf die Seite der Ems-Achse geht, der sieht das auch, aber dein Thema Fachkräfteinitiative, Fachkräftegewinnung, Wachstum in der Region, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Warum ist das so wichtig? In der ersten Folge haben wir schon drüber gesprochen, auch mit dem Vorsitzenden und mit dem Geschäftsführer der Ems-Achse, mit Dirk Lürsen und mit Bernhard Krone, die gesagt haben, boah, ja, das ist schon ein dickes Brett. Wir haben zwar tolle Unternehmen, auch Hidden Champions hier, aber es ist natürlich in Zeiten, wo, sag ich mal, die geburtenschwächeren Jahrgänge jetzt kommen, auch wirklich spannend ist, die Leute dann auch ins Emsland zu holen. Vielleicht einfach mal meine Frage, wann hast du damit begonnen, mit dieser Thematik, Jens?
Also ich persönlich habe ab 2011 damit begonnen. Das heißt, von unserer ersten Fachkräfteinitiative, die 2010 auf den Weg gekommen ist, habe ich ein Jahr verpasst. Seitdem bin ich an Bord, und seitdem schaue ich, wie wir halt tatsächlich dann über Touristen, über Schüler versuchen können, Berufsorientierung zu machen, damit sie zu uns in die Region kommen. Warum haben wir das gemacht? Aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben eine Studie auf den Weg gebracht, haben gesehen, wir brauchen Fachkräfte. Bis 2025 hieß es mal, circa 35.000 Menschen können wir nicht deren Stellen nachbesetzen. Halbzeitanalyse und auch jetzt 2022, als wir uns mal angeguckt haben, wie hat sich die Region eigentlich weiterentwickelt, haben wir allein in der Zeit über 125.000 neue sozialversicherungspflichtige Stellen geschaffen in der Region. Das heißt, die Fachkräfteproblematik bei uns ist einfach immer noch drastischer geworden. Und wir sind jetzt seit diesem Jahr und ab nächsten Jahr gilt es für die gesamte Region, haben wir drastisch weniger Personen, die auf den Arbeitsmarkt kommen, im Vergleich zu denen, die den Arbeitsmarkt verlassen werden. Und da war es für uns einfach wichtig, früh genug aktiv zu sein.
Gut, die Entwicklung hat man ja gesehen. Ich glaube auch, dass das nichts Neues ist. Und ich glaube auch, dass in anderen Regionen oder in anderen Branchen mit Sicherheit noch ein größeres Problem herrscht. Wenn sich die Ems-Achse sozusagen darum bemüht, neue Arbeitskräfte ins Emsland beziehungsweise nach Ostfriesland oder in die Grafschaft Bentheim zu holen, da sind das ja erstmal Regionen, da kommt jetzt nicht unbedingt jeder sofort drauf. Das heißt, wie kann man denn dann an der Stelle von eurer Seite auch Leute animieren zu sagen, wenn ihr auch nicht wisst, wo es ist, aber guckt doch einfach mal rein und ihr könnt natürlich auch in die Betriebe reingucken, weil ich habe es vorhin gesagt, das sind Hidden Champions, sind viele Unternehmen, die man vielleicht vom Namen her kennt, die man aber in der Region nicht unbedingt ansiedelt.
Ja, das, was wir machen, ist einfach, wir haben ein positives Standing bei allen, egal wen wir ansprechen, sei es auf Jobmessen oder halt, wie gesagt, bei Touristenaktionen in der Region und außerhalb, dass wir wahrgenommen werden als touristisches Ziel, sei es die Nordseeküste, sei es das Fahrradfahren in der Grafschaft, sei es das Paddeln auf der Ems. Damit können wir schon mal wirklich wuchern im Vergleich auch zu anderen Regionen und dann aufzeigen und ganz konkret in die Gespräche gehen, und zu sagen, was gibt es ja eigentlich alles für Berufe und für Spannende. Also wenn man uns, ich sag mal, eher mit dem HOGA-Bereich, also Hotel Gaststätte, in erster Linie verbinden würde und wir dann entweder mit Jansen-Tore oder mit Robotik, die bei uns in der Region ist, mit verschiedenen Branchen, die man einfach gar nicht auf dem Schirm hat, sorgen wir einfach immer für Aufsehen und können jeden ansprechen, weil wir auch in allen möglichen Bereichen suchen. Und das wird spannend und gerne entgegengenommen von denen, die wir beraten und antreffen.
Ja, die Ems-Achse hat natürlich auch viele Möglichkeiten. Das sind ja, glaube ich, auch zumindest diejenigen, die dort in der Ems-Achse sind. Also die Unternehmen, es sind ja aber auch Landkreise, es sind Kommunen. Die haben natürlich ein großes Angebot und sind natürlich auch daran interessiert, dass diese Jobs dann auch weiter bekannt werden. Ich frage jetzt einfach mal, Sandra, ihr als, sage ich mal, Nischenproduzent, wie du es gerade gesagt hast, für spezielle Tore, die jetzt mal ganz, ganz weit weg sind von irgendwelchen Garagentoren, Gartentoren oder sonst was. Ihr sitzt natürlich auch nicht in einer Großstadt. Vielleicht kannst du einfach mal beschreiben, wo euer Unternehmen überhaupt sitzt.
Großstadt trifft es tatsächlich nicht. Wir überhaupt haben nicht. Unseren Sitz in Suhrwold, mitten im schönen Nordhümmling. Vielen sicherlich eher bekannt durchs Erholungsgebiet, was dort ansässig ist. Aber dass da ein Unternehmen sitzt, welches mittlerweile 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutschlandweit und auch darüber hinaus hat, vermuten viele tatsächlich nicht. Also viele kennen uns halt noch von früher. Wir haben uns irgendwann 81 gegründet. Da waren wir noch der Garagentorhersteller. Also der Nachbar älteren Semesters, der kommt gerne noch mal bei uns an und fragt nach einer Garagentoröffnung. Aber das sind eher die seltenen Fälle. Also da stellen wir uns schon breiter auf, versuchen natürlich über die sozialen Medien, was Auszubildende und Fachkräfte angeht, ein bisschen aktiv zu werden. Ja, Suhrwold vermutet im Grunde keiner so ein großes Unternehmen. Man kennt sich im Dorf natürlich und was auch immer gut funktioniert, ist Gespräche über Mitarbeiter. Also Mitarbeiter bringen ihre Freunde, Bekannten, Verwandten gerne mit ins Unternehmen und stellen sich vor und sagen, Mensch, mein Bruder, mein Schwager, meine Schwester hat noch die und die Kompetenz, könnt ihr das gebrauchen? Darüber finden wir natürlich auch viel, können aber nicht alles abdecken, ne? Und da kommt natürlich die Ems-Achse genau mit ins Spiel. Darüber funktioniert das Netzwerken auch gerade unter den Unternehmen total gut, dass wir uns auch einfach Ideen von anderen, ich sag mal nicht klauen können, aber uns einfach auch mal abschauen können. Ne? Oder die Ems-Achse kommt auf uns zu mit tollen Ideen und wir sind die Ersten, die Hurra schreien, da sind wir dabei. Und da sind schon viele tolle Projekte bei rumgekommen.
Jens Sandra hat das ja gerade gesagt, also es müssen natürlich nicht nur über Verwandte, Bekannte, Freunde die Jobs zum Beispiel bei Jansen eben vielleicht auch mal ein bisschen erläutert, erklärt werden. Wenn ich an meine Zeiten denke, so Berufsinformationszentrum, da bist du irgendwie damals hieß es noch Arbeitsamt gegangen und die haben dann geguckt, worauf hast du Lust und dann irgendwann warst du nachher Buchhalter, warst bei der Bank oder keine Ahnung, irgendein Betrieb. Aber ich glaube, die Vielfalt gerade in der Ems-Achse ist mittlerweile so groß, dass man schon sagen muss, es sind schon teilweise so spezielle Jobs, dass man da zumindest über die Berufsberatung oder was anderes nicht unbedingt die Leute erwischt, die man eigentlich braucht.
Ja, das stimmt. Also für die Schüler ist es natürlich unheimlich schwierig, aus den 320 Ausbildungsberufen überhaupt eine Auswahl zu treffen und zu gucken, was gibt es eigentlich in einem Umkreis von 20, 30 Kilometern. Das ist meistens Hörensagen. Man geht gerne dann, wenn das Schulpraktikum ansteht, mit den Eltern mit und verliert dann aber die Übersicht, was vielleicht drumherum noch ist. Mhm. Und wir kooperieren einfach mit der Agentur für Arbeit, die auch gerade so den Hintergrund dann klären, wie die Ausbildung an sich abläuft. Und öffnen die Türen dann einfach zu den Unternehmen, dass die Schüler dort reinkommen, mehr Erlebnisse haben, dass sie Stationentraining machen, dass sie Dinge ausprobieren können, um auf die Art und Weise die Vielfalt der Berufe kennenzulernen. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, gerade im Bereich Berufsorientierung, Schüler einfach machen lassen, weil da nehmen die am meisten mit. Und dann ist es bei denen aber auch Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn sie selber sagen, der Job passt jetzt nicht für mich, aber für einen Kumpel, für eine Freundin, für eine Bekannte, wie auch immer, wird das weitergegeben. Und auf die Art und Weise versuchen wir dann einfach, die Jobs, die wir haben, vom Flachglasmechaniker über Mechatroniker, für die all die möglichen Bereiche ja dann die passenden Schüler zu finden.
Man muss ja auch dazu sagen, eine Berufsorientierung muss ja relativ früh stattfinden. Vielleicht kannst du mal sagen, was die EMSAX oder was ihr euch überlegt habt an Maßnahmen, an Themen, wie man überhaupt die jungen Menschen erreicht, gerade für in teilweise ja auch Industriejobs. Viele wollen ja InfluencerIn werden oder irgendwas anderes, aber damit kommt man im Emsland zumindest an der Stelle erstmal nicht so weit, weil diese Jobs werden nicht unbedingt gesucht, dafür muss sich ja jeder entscheiden. Aber vielleicht kannst du mal sagen, du bist jetzt seit 2011 dabei, hast du gesagt, was für Maßnahmen habt ihr schon ins Leben gerufen, um eben die Jobs, die im Emsland bzw. in Ostfriesland in der Grafschaft da sind, dass man denen sozusagen auch ein bisschen Futter gibt, dass man die Leute sich überhaupt vorstellen können, was passiert da eigentlich?
Also was wir den Schulen ganz konkret anbieten und eigentlich eine unserer erfolgreichsten Maßnahmen ist, sind die Jobbusse. Also Jobbusse. Mit den
Okay.
Jobbusse, genau. Das muss man sich wirklich so vorstellen. Wir laden die Schüler ein in einen Bus, fahren mit denen zu zwei oder drei Unternehmen, je nachdem, wie der Zeitplan ist. Das wird sehr individuell organisiert. Mit den Unternehmen dann auch abgesprochen, wie groß dürfen die Gruppen sein, damit sie dann auch erlebnisorientiert daran gehen können, dass sie dann schweißen können, dass sie bestimmte Aufgaben tatsächlich im Unternehmen, während sie dort sind, in den zweieinhalb Stunden ungefähr, dann wirklich ausprobieren können, sodass sie auf die Art und Weise auch mit Ausbildern, aber auch mit Azubis in Kontakt kommen und die auch ganz offen und ehrlich sagen, ja, der Job macht mir Spaß, auch gerade hier in der Firma. Halle fegen ist jetzt nicht das Beste, aber es ist authentisch und das ist für die Schüler wichtig, auf Augenhöhe mit anderen Azubis zu kommunizieren, Berufe kennenzulernen, auszuprobieren, zu testen. Ich sage immer, mit allen Fähigkeiten, fühlen, riechen, hören, wie ist es in dem Unternehmen eigentlich, wie laut ist es, was für eine Stimmung herrscht dort, dass die wirklich praktische Einblicke bekommen.
Also mit allen Sinnen quasi so ein Unternehmen erleben. Werden da auch Vorurteile abgebaut? Weil ich glaube schon, dass bei bestimmten Jobs, bei bestimmten Berufsrichtungen es auch Vorurteile von den Schülerinnen gibt, die dann sagen, oh, eigentlich konnte ich mir das gar nicht vorstellen, aber jetzt, wo ich das sehe und wo ich das auch mal, was du gerade gesagt hast, anfassen kann, ausprobieren kann, kann ich mir das doch schon vorstellen. Also diese Distanz, glaube ich, zu dem, was man sich vorstellt und zu dem, wie es in der Realität ist, ist dann, glaube ich, dann schon ein bisschen überbrückt, dass man auch schon ein anderes Gefühl dafür bekommt.
Ja, sehr sogar. Also wir haben viele Schüler gehabt, die überrascht waren, zum Beispiel bei einem Maschinenbauunternehmen, und Metallmaschinenbau ist ja auch sehr stark vertreten bei uns in der Region, die gesagt haben, naja, wir haben eigentlich gesagt, das ist eine Halle, da muss es dreckig sein, da läuft das Öl, das Schmiermittel, und haben die Halle gesehen und haben gesagt, man kann vom Fußboden essen, so sauber ist es hier. Davon waren sie komplett überrascht. Oder auch was Lautstärke angeht, dass man denkt, es muss doch laut sein, wenn die Maschinen getestet werden, dass sie das einfach mal wahrnehmen und dadurch dann aber auch Vorurteile abbauen, auch kennenlernen, wie sich manche Berufe auch komplett verändert haben. Also sei es auch für den Straßenbauer, was sich da an technischen Hilfsmitteln oder beim Pflastern geändert hat, was es da für Möglichkeiten gibt, wo wir auch immer wieder, wenn die Möglichkeiten gegeben sind, dann auch Eltern mitnehmen. Bei denen ist der Überraschungseffekt meistens noch größer, weil die Berufsorientierung vielleicht 20, 30 Jahre mindestens zurückliegen und dementsprechend die Berufe noch ganz anders ausgesehen haben. Und die haben sich ja nicht nur den Namen, hat sich viel getan, was die Ausbildung angeht. Also wenn man früher den Kfzler nimmt und heute den Mechatroniker, dann ist das, was man an IT-Kenntnissen da schon wieder kennen muss und lernen muss, auch wieder was ganz anderes. Also auch die Anforderungen haben sich verändert. Und da bauen wir immer Vorurteile ab und öffnen dann auch, ich sag mal, in Pflegerufen vielleicht den Jungs mal den Blick, wie spannend die Pflege auch sein kann, was es da gibt. Umgekehrt bei den Mädels auch, was MINT-Berufe, was technische Berufe angeht, wie spannend das sein kann. Und wenn dann nachher man mit einem Jobbus wiederkommt und vor einem steht eine ehemalige Teilnehmerin in einem Kunststoffbetrieb und sagt, danke dafür, dass ich dabei war.
Ja, danke schön, dass ich den Bus nehmen durfte.
Komplett mir überdacht und ich habe jetzt hier angefangen, im Kunststoffbereich meine Ausbildung zu machen. Und das ist genau das, was wir wollen.
Ich komme mal zu Sandra. Sandra, also Jobbusse haben wir gerade angesprochen. Ich nehme mal an, oder zumindest kann ich es mir vorstellen, dass ihr auch an sowas teilgenommen habt. Ihr öffnet im wahrsten Sinne des Wortes auch eure Tore, um junge Menschen auch mal reinzulassen und zu sagen, hier, guckt euch das mal an, was bei uns so los ist.
Genau, du sagst es. Also mach dein Tor bei uns, ist auch unser Motto. Also ist ja nicht weit hergegriffen, dass wir auch in dieser Mundsprache-Tor unterwegs sind. Klar machen wir das. Wir haben mittlerweile schon den dritten Jobbus bei uns gehabt. Der letzte war 20, Jens, korrigiere mich, wenn es falsch ist, 2023 bei uns. Das schockt schon, wenn der Bus auf den Hof gefahren kommt und plötzlich steigen zwischen 30 und 50 junge Menschen aus dem Bus aus und stürmen unser Foyer. Also da kommen auch schon viele Oh und Wow und was ist denn hier los, Effekte aus der Belegschaft. Also das schockt schon. Und wir haben natürlich dann für die einzelnen Ausbildungsberufe auch Stationen aufgebaut, wo die Kids dann einfach mal wirklich sehen, riechen, schmecken, hören, anfassen können, wie denn ein verschiedener Job aussieht. Ich habe gerade gehört, 320 Ausbildungsberufe sind es. Ich bin ein bisschen schockiert, will ich nicht sagen, überrascht.
Positiv überrascht.
Positiv überrascht, ja, absolut. Wir bieten nur 9 davon an.
Ja, das wäre doch mal ein Werbeblock. Ich meine, ich weiß, dass ihr gerade nicht keine Leute braucht, weil ihr gut ausgelastet seid. Aber vielleicht, welche Berufe kann man denn bei euch überhaupt erlehren? Welche Lehrmöglichkeiten gibt es bei euch?
Genau, also im Grunde, wir sind ja, zwar sind wir mittlerweile ein 400 Mann und Frau starkes Unternehmen, aber im Grunde unseres Herzens sind wir immer noch ein kleiner Handwerksbetrieb, der Metallbauer ausbildet, der Mechatroniker ausbildet, der Fachkraft für Lagerlogistik ausbildet. Ein bisschen speziellerer Ausbildungsberuf ist der Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik. Das ist, ich sag mal salopp formuliert, der Lackierer. Dann bilden wir noch den Industriekaufmann bzw. die Industriekauffrau aus. Technische Produktdesigner sind noch dabei. Bachelors bilden wir auch aus. So, jetzt kriege ich hier schon Verhaspler. Ich glaube...
Ihr habt ja eine ganze Menge zumindest. Da kann man sich auch immer verhaspeln, ja.
Genau. Und wir versuchen natürlich, wenn dann der Jobbus auf den Hof fährt, den jungen Menschen auch einfach viel nahe zu bringen. Und das kriegen wir nicht damit hin, indem wir da eine Stunde lang eine langweilige Präsentation über die Historie der Jansen-Geschichte erzählen, das interessiert keinen. Unser Ziel ist es einfach auch, die Hemmschwelle abzubauen. Also wir haben eine absolute Duzkultur. Also bei uns wird schon seit 43 Jahren geduzt und es hat sich auch nie geändert.
Also von der Chefetage bis zum Azubi, oder?
Richtig, richtig. Also wirklich, jeder wird geduzt und das Witzige ist auch, also um kurz die Brücke zu schlagen, wenn denn der Azubi sich entschieden hat oder der potenzielle Azubi sich entschieden hat, bei uns zu bewerben, die Bewerbungsgespräche laufen auch alle im Du ab. Also, und das ist nicht nur bei den Azubis so, das mache ich auch bei festen Mitarbeitern so. Vor Jahren hatte ich immer noch so ein bisschen das Knigge-Problem im Hinterkopf, weil ich dachte, wie doof, dass ich als jüngere Person den älteren Personen womöglich das Du anbiete. Ich habe dann vor ein paar Jahren kurz mal drüber nachgedacht und festgestellt, ach doof, Knigge macht's ja doch alles richtig. Meistens bin ich jetzt die Ältere. Aber das kommt grundsätzlich bei den Bewerbern ganz gut an. Also das macht gleich ein lockeres Gespräch. Das ist, und das sind wir und das ist echt.
Und wenn der Jobbus auf dem Hof kommt, dann fährt er auch nicht wieder weg. So nach dem Motto, sieht mal zu, wie ihr auch so wollt, wieder nach Hause kommt. Ihr müsst das jetzt mitmachen, das ist ja auch ganz klar. Jens, vielleicht nochmal zu dir. Ich habe jetzt gerade auch mitbekommen, dass sich die Leute das angucken können. Hast du irgendwie eine Zahl, wo du sagst, dass von denjenigen, die da mit den Jobbussen kommen, wie viele tatsächlich nachher sich überlegen, das zu tun und tatsächlich auch eine Bewerbung losschicken?
Also wie viele teilweise dann in den einzelnen Unternehmen landen, das können wir gar nicht so nachvollziehen, weil es einfach schwierig ist. Wir fangen ja schon in der 8. Klasse an.
Ja,
das heißt, bis die tatsächlich in der Ausbildung dann landen und sagen, nach der 10. ich gehe da hin, ist halt noch ein gewisser Zeitraum. Was wir aber merken bei den Jugendlichen ist, die Betriebe, die sie zuerst kennengelernt haben, wo sie gemerkt haben, gerade bei einer Duzkultur, wie locker es ist, dass die auch nicht beißen, sondern dass man ganz normal sich mit denen auch unterhalten kann, sind das natürlich die Unternehmen, die als erstes dann von den Jugendlichen auch wieder angeschrieben werden, wenn der Job passt. Und davon profitieren, glaube ich, dann die meisten, dass sie frühzeitig dann in den Kontakt mit dieser Zielgruppe sind und dadurch nachher dann die Jugendlichen auch für sich gewinnen können.
Kannst du sagen, wie viele Jobbusse eigentlich unterwegs sind? Sind die jährlich unterwegs? Sind die in verschiedenen Klassenstrukturen? Also 8. hast du vorhin gesagt, vielleicht auch mal 10. oder sind die nur 8. Klasse und dann aber dann dafür ganz viele und sind die auch in der ganzen Elbsachse unterwegs?
Also sie sind von der 8. bis zur 10. Klasse. Wenn ein Gymnasium anfragt, dann fahren wir aber auch 11., 12. Klasse ohne Probleme. Wir reagieren immer auf die Anfragen, die wir mittlerweile bekommen. Mhm. Und das ist von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich.
Kommen die von den Schulen selber oder wie läuft das?
Ja, die Schulen selber haben die Möglichkeit, das konkret anzufragen. Wir sind auch gerade dabei, dass wir eine Art Buchungsplattform für unsere Berufsorientierungsangebote Ende des Jahres auf den Weg bekommen. Das heißt, da haben dann die Lehrer auch gleich die Möglichkeit, den ganz gezielt für sich wieder zu buchen. Und wir gucken dann halt, wofür interessieren sich die Schüler grundsätzlich, was für Bereiche, für Branchen kommen in Frage und dann suchen wir uns halt die Jobs aus. Und ich glaube, insgesamt haben wir in all den Jahren über 4.500 bis 5.000 Schüler schon durch die Jobbusse in der Region fahren lassen und der fährt jetzt seit ungefähr 7 Jahren, kann man sagen. und wird einfach sehr gerne genutzt von den Schulen. Und von den Schülern eh, sie sind mal raus aus dem Unterricht, aber wenn sie dann praktisch was ausprobieren können, dann haben sie etwas, was sie anfassen können. Und da fragen sie immer nach, bei jeder Berufsorientierungsmaßnahme ausprobieren wollen.
Vielleicht, Sandra, kann man auch noch mal sagen, also zumindest habe ich das oft gehört und auch mittlerweile mitbekommen. Viele sagen ja, man muss Abitur machen, dann muss man studieren, weil das ist das, wo man nachher am besten Geld mitverdienen kann. Ich weiß aber, dass gut Ausgebildete, zum Beispiel Mechatroniker oder auch Ingenieure oder Bachelor-Absolventinnen, dass die teilweise auch dadurch, dass sie früh anfangen in der Ausbildung sind, dass sie sich wirklich gut qualifizieren und wenn sie gut sind, dass sie auch ein vernünftiges Gehalt bekommen, weil wir sprechen ja auch über das Thema Fachkräftemangel, dass auch in einem Unternehmen wie zum Beispiel bei euch man durchaus auch gutes Geld verdienen kann und auch eine Perspektive für die Zukunft hat.
Richtig. Also ich berate sogar, in Anführungsstrichen, wenn ich von Beratung reden darf, sogar die Schüler und Schülerinnen dahingehend, wenn sie handwerklich geschickt sind und Bock auf Handwerk haben, sollen sie eine handwerkliche oder auch eine andere Ausbildung machen. Das ist relativ wurscht, weil man hat nämlich immer über den zweiten Bildungsweg die Möglichkeit, ein Abitur zu machen und dann immer noch zu studieren zu gehen oder einen Meister zu machen. Ein Meister ist im Grunde eine relativ gleichwertige Geschichte. Man muss heute nicht mehr das typische Abi und anschließend ins Studium gehen Prozedere machen, sondern tatsächlich funktioniert der Weg meines Erachtens sogar besser, wenn man erst über die Ausbildung und dann über den zweiten Bildungsweg ins Studium geht. Vor allen Dingen, dann ist man nicht der Theoretiker. Dann hat man auch mal echt schon mal Ahnung von dem, was man nachher auch studiert hat. Und das merken wir natürlich im Anschluss auch.
Und eine Spezialisierung ist dann ja immer noch möglich. Das heißt, selbst wenn man hinten sagt, ich studiere jetzt nochmal, gehe entweder wieder in das Unternehmen zurück oder auch woanders hin. Man hat zumindest Know-how, also schon mal eine gute Basis, das hat man das Studium und dann ist, glaube ich, die Auswahl an Jobs, gerade auch im Bereich Ems-Achse, bei vielen Unternehmen auch so, dass man sich auch gegenseitig sagt, okay, den kannst du nehmen oder wenn sich jemand woanders hin bewirbt, dass man auch einfach eine gute Grundlage dann hat gesagt, hier, der hat eine gute Ausbildung, hat er bei uns bekommen, der ist fit.
Genau, oder er ist vielleicht auch mit 25 fertig. Ich sag mal, der Abiturient, der anschließend ins Wirtschaftsstudium oder ins Ingenieurstudium gegangen ist, der kennt das wahre Leben im Grunde noch gar nicht. Da ist es manchmal viel spannender zu sehen, wenn vorher wirklich jemand nach der 10. Klasse in der Ausbildung war, seine Ausbildung zu Ende absolviert hat, noch ein Jahr Fachoberschule gemacht hat, um dann ein Studium zu machen, der ist im Grunde für den Arbeitsmarkt viel wertvoller will ich gar nicht, ich will das gar nicht werden hier, aber er ist schon sehr wertvoll, den nachher wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen, weil er sich einfach auskennt. Das Problem ist auch noch ganz, häufig ist es schon weniger geworden, aber die Eltern sind oft eher diejenigen, die den Kids so den Finger in die Wunde legen und sagen, du musst aber Abi machen und du musst studieren gehen. Und da müssen wir auch auf den Ausbildungsmessen ganz, ganz arg versuchen, den Eltern zu sagen, hey, wenn deine Tochter oder dein Sohn handwerklich geschickt ist und hat nach der 10. Lust, die Schule aufzuhören und eine Ausbildung zu machen, dann ist ihm manchmal vielleicht in der Weiterbildung viel mehr geholfen, als wenn man sich bis zum Abi durchgequält hat, um dann doch vielleicht in die Ausbildung zu gehen.
Ja, und manche entwickeln sich in einer Ausbildung auch ganz gut. Vielleicht, Jens, nochmal zu dir. Wir haben auf der einen Seite das Thema Jobbusse gerade schon angesprochen, aber Sandra hat es auch schon gesagt. Es gibt natürlich auch, sage ich jetzt mal, ganz klassische Messen oder Börsen, wo sich Unternehmen auch vorstellen können. Das ist ja ein weiterer Weg und auch das, was ihr ja wahrscheinlich als Ems-Achse auch in verschiedenen Bereichen macht.
Ja, wir sind auf vielen Messen selber unterwegs, außerhalb der Region. Das war immer unser Auftrag, unsere Unternehmen halt, ich sag mal, in Bremen, in Oldenburg, in Braunschweig, Münster als Beispiel vorzustellen, zu zeigen, was wir dort an Angeboten haben. Dafür haben wir unsere Stellen- und Bewerberdatenbank, wo wir das dann ganz konkret zeigen können und den Kontakt herstellen können, wo wir dann auch, ich sag mal, Bewerber, Bewerberinnen mit einsammeln, sodass die Unternehmen die Möglichkeit haben, darüber dann auch schnell zuzugreifen. Darüber hinaus haben wir aber auch ein eigenes Messeformat tatsächlich bei uns an der Hochschule Emden-Leer, um dort auch die Studierenden, die meistens ja aus anderen Teilen Deutschlands kommen, hier zu behalten, sie zu gewinnen, frühzeitig den Kontakt herzustellen, auch zu Unternehmen und bei den Unternehmen auch jetzt verstärkt nochmal dazu zu sensibilisieren, dieses Potenzial auch zu nutzen, um eigene Ideen oder Projekte, die man sonst in der Schublade hat, durch Abschlussarbeiten, durch Bachelor- oder Masterarbeiten oder durch die Professoren selber im Forschungsbereich, da einfach mal weiterentwickeln zu lassen und die Hochschule auch für sich zu nutzen. Und das gilt für die Handwerksunternehmen genauso wie für größere Unternehmen. Das ist einfach eine schöne Möglichkeit. Und wir haben halt die Hochschulstandorte Lingen, Leer und Emden. Dementsprechend sollten wir das auch nutzen. Und da sind wir halt auch sehr aktiv, dabei. Und dafür ist dann halt auch unser Karrieretag an der Hochschule in Emden, dass man dort frühzeitig in den Kontakt kommt und aufzeigen kann, wie der Weg auch weitergehen kann in der Region.
Wenn die Sandra jetzt fragen würde, was macht denn die Region so interessant, da würde sie natürlich vom Hümmling schwärmen und dass es alles so schön ist. Aber natürlich muss man natürlich auch den Leuten sagen, okay, wenn ihr von außerhalb kommt, was kriegt ihr neben einer schönen Landschaft, neben einem guten Job? Weil es ist, glaube ich, auch die Attraktivität einer Region, die ausschlaggebend dafür ist, dass auch junge Menschen oder auch Menschen, sage ich mal, zwischen 20 und 30, die vielleicht ihr Bachelor- oder Masterstudium schon hinter sich haben, dass die sagen, erstens, da will ich hin und zweitens, wenn sie zum Beispiel an der Uni waren oder an der Schule, da will ich auch bleiben. Vielleicht kann man dazu noch ein bisschen was sagen, weil ich glaube, dass gerade das Angebot auch in allen anderen Bereichen ist, natürlich im Emsland oder auch in Ostfriesland oder auch in der Grafschaft Bentheim schon sehr stark. Also alles, was der Mensch braucht, um zu leben, also ob das vom Kindergarten, von Ärzten, von Einkaufsmöglichkeiten, von Erholungsangeboten, da ist, glaube ich, eine ganze Menge da.
Ja, das stimmt. Außer vielleicht die Busse und Bahnen, die gibt es in Sowold jetzt nicht, aber sonst ist vieles da. Klar, also natürlich, die Region ist wunderbar, die ist wunderschön. Ich kann nur sagen, was wir als Unternehmen vielleicht noch bieten. Also es ist ja nicht nur, dass wir einen sicheren Arbeitsplatz bieten. Ich sag mal, wir sind sogar noch bei einer 40-Stunden-Woche. Da wird in der Produktion um 6 angefangen und ist um 3:15 ist dann Feierabend. Die haben natürlich dann noch eine Menge am Tag, wo sie was ausfressen können, in Anführungsstrichen. Wir bieten logischerweise Sportprogramme an. Das macht auch jeder mittlerweile. Was bei uns vielleicht noch ganz spannend ist, sind die Zeitwertkonten, die wir zum Beispiel anbieten. Das ist im Grunde, man kann sich über Jahre, ich sag mal, Geld oder Zeit ansparen, die man dann für ein Sabbatical verwenden kann. Oder wenn man pflegende Angehörige hat, wofür man sich die Zeit nehmen muss und kann so dann aus diesem Pott, nenne ich es einfach mal, zehren, ist weiter angestellt, kann aber zum Beispiel seine Arbeitszeit reduzieren, aber trotzdem Vollzeit bezahlt werden. Das gibt natürlich eine Menge Sicherheit, was heute auch sehr wichtig ist, ne? Und auch diese Zeitwertkontengeschichte ist auch über das Netzwerk Emsachse entstanden. Also das ist auch ein Mitgliedsunternehmen hier, worüber man ins Gespräch kam und das Ding schockt und so kann man dann natürlich auch in den Genuss Zeitwertkonten mal anbieten zu können. Ne?
Sandra hat es ja vorhin gesagt, Jens, auch so nach dem Motto, es ist auf der einen Seite eine schöne Region, wir haben aber auch sichere Arbeitsplätze. Man kann auch lernen. Also der alte Spruch lautet ja, besser gut geklaut als schlecht neu gemacht. Also wie ist denn die Connection auch zwischen den Unternehmen? Was könnt ihr als Emsachse, wenn ihr viel in den Unternehmen unterwegs seid, als allgemeine, sage ich mal, nachhaltige und auch wirksame Methoden vorstellen, wo andere dann partizipieren können, was sie vielleicht vorher noch gar nicht kannten? Wir haben gerade von Sandra ja ein Beispiel gehört.
Ich glaube, was keinem wehtut, sind halt alles, was mit Thema Berufsorientierung zu tun hat. Unser Vorsitzender hat früher immer gesagt, die Flut hebt alle Schiffe im Hafen. Dementsprechend da sich auszutauschen, was macht man alles in dem Bereich, wie stellt man sich auf. Man kann ja auch nicht alle Schüler, sage ich mal, immer dann in Ausbildung bringen. Also muss man auch gucken, welche anderen Unternehmen gibt es dort. Aber wenn ich mal so in den Bereich Social Media denke, als das auf den Markt kam und es hieß, wie kann ich Social Media eigentlich gestalten, um die Zielgruppe zu erwischen, da mal untereinander auf Veranstaltungen sich auszutauschen oder wir auch beraten haben, wie kann man Videos erstellen, wie kann man die Berufe bekannter machen, wie kommt man da überhaupt an die Zielgruppe rauf, welche Kanäle nutzt man, sich da auch untereinander auszutauschen und zu sagen, wie macht ihr das, wie löst ihr das auch innerhalb des Unternehmens, will jeder vor die Kamera oder wie findet man diejenigen, die sagen, hey, ich brenne dafür. Also da hilft der Austausch und halt die zahlreichen Netzwerkveranstaltungen, wo man halt, ich glaube, bei jeder Thema sich irgendwo wieder Gemeinsamkeiten findet und überlegt, da ist der eine vielleicht besser aufgestellt, da der andere und auf die Art und Weise dann für sich die Lösung zu finden im Unternehmen und das dann auch anzugehen. Und Social Media war da, ich sag mal, bei uns sehr, sehr deutlich, dass auch unser Social Media Manager dann, nachdem er erstmal analysiert hat, wo sind unsere Unternehmen, das war so typisch Facebook waren viele und YouTube für das Imagevideo und das war es damals dann auch, so um 2016, 17, aber dann loszugehen, wie kriegen wir das hin, wie gehen wir auf Instagram, wie sind wir auf den Kanälen unterwegs, wo die Jugendlichen sind und mit welchen Inhalten. Und da war der Austausch nachher sehr rege, dass wir auch von Unternehmen zu Unternehmen gegangen sind, das mitbegleitet haben, mitberaten haben, dann aber auch Veranstaltungen dazu angeboten haben, damit man in den Austausch kommt und auch von anderen Rednern oder Experten dann Input bekommt. Und dann schaut man natürlich untereinander, wie machen das die anderen und kann davon dann lernen.
Vielleicht nochmal zu Sandra, das hat Jens gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Viele haben vielleicht auch Talente, die unbedingt nicht nur unbedingt notwendig sind, um das Berufsbild zu erfüllen oder den Job im Unternehmen zu machen. Also wie kommt ihr dahinter zum Beispiel, was andere Leute noch machen, sei es ehrenamtlich oder sei es eben mit speziellen Fähigkeiten etc.? Da hilft wahrscheinlich auch eure Dudes-Atmosphäre, dass sehr viele wahrscheinlich auch wenn es 400 Leute sind, aber trotzdem miteinander im Gespräch sind.
Ja, absolut. Also wir pflegen da im Grunde immer noch ein ganz familiäres Umfeld, das muss man sagen. Also die Türen stehen bei uns auch alle offen und wenn dann mal jemand langflitzt, dann sagst du, hey, warum flitzt denn da so lang? Ja, Mist, sagt er, mein Pieper ist gerade losgegangen, ich muss zum Feuerwehreinsatz. Also wir feiern das, also ich feiere Ehrenamt, absolut, auch wenn ich in Bewerbungsunterlagen sehe, dass jemand ehrenamtlich aktiv ist, sei es in der Feuerwehr, sei es in der Landjugend, sei es im Kolping und sei es in irgendwelchen Fördervereinen. Also ich muss sagen, das feiern wir sehr. Da gehen wir selber aber auch mit gutem Beispiel voran, dass wir viel ehrenamtlich unterwegs sind. Es ist ja nicht nur, dass wir hier in der Ems-Achse sehr aktiv sind. Wir sind ja noch in vielen anderen Klüppchen unterwegs. Auch über die IHK haben wir viele Ehrenamter. Also das feiern wir schon, weil das ist ja auch klar, das ist ja auch nichts Neues, wenn ich jetzt erzähle, dass jemand, der Ehrenamt übernimmt, auch soziales Engagement zeigt. Und wer soziales Engagement zeigt, der ist nicht nur für sich selber da, sondern auch für andere und für das Team. Und das macht natürlich das ganze Arbeiten drumherum für alle wertvoll.
Ein Thema habe ich zumindest gelesen. Vielleicht kannst du mich da ein bisschen aufklären, auch Jens. Duell um die Ems-Achse. Was steckt dahinter? Das ist ja nicht so, dass man sich auf der freien Pläne an der Ems irgendwie dann mit einer Muskete irgendwie auf 10 Meter Abstand was um die Ohren schießt, sondern das Duell sieht komplett anders aus. Was macht ihr da?
Ja, das war so aus der Corona-Zeit heraus. Jobbusse konnten nicht mehr fahren. Wir konnten nicht in die Berufe zeigen und die Schüler konnten nichts ausprobieren. So dass sich zwei Kollegen von uns zusammengetan haben und haben gesagt, wir fahren für die in die Unternehmen. Wir verraten dem jeweils anderen aber nicht, um welche Unternehmen und welche Berufe es sich handelt. Man hat dann kleine Ratespiele mit involviert, hat das Ganze filmisch festgehalten und aufbereitet für Instagram, für YouTube und hat dann ich sag mal, den Verfahrenstechniker, den Lackierer, wie du vorhin sagtest, einfach dann vorgestellt und hat die einfach ausprobieren lassen und hat auf die Art und Weise versucht, unter Corona-Bedingungen den Schülern den Einblick, den realistischen Einblick in die Berufe zu zeigen und wie wichtig auch eine Ausbildung ist. Also wenn man den Lackierer nimmt und man dann sieht, wenn man das nicht regelmäßig übt, wie unterschiedlich dann die Lackdichte sein kann und wenn man sich vielleicht unsere Windkraftanlagen und die Kappen anschauen, da kommen Kunststoff und Lackieren zusammen, dann kann das auch so eine Windkraftanlage schon mal beeinflussen, von ihrer Fähigkeit, an Energie zu produzieren. Und dafür Schüler einfach aufzuschließen und denen diese Möglichkeit zu geben, dass sie überhaupt die Chance haben zu sehen, was passiert da. Und so haben wir das Duell um die Ems-Achse aufgezogen und als Reihe gebildet, um einfach diesen Einblick in die Unternehmen und in das praktische Erleben dann zu ermöglichen.
Ja, ich grätsche da gleich mal ein. Also das haben Caro und Eiko also richtig cool gemacht. Also das ist nicht so spießig, wir fahren jetzt ins Unternehmen rein und der andere weiß zwar nicht, worum es geht und wir machen das. Also die wurden auch gegenseitig ein bisschen auf die Schippe genommen mal und das Ganze auch etwas überspitzt dargestellt. Also man hat es sich mit einem Lachen angeguckt und wusste am Ende trotzdem, worum es geht. Also das war schon eine richtig coole Reihe und hat in Corona-Zeiten auch noch mal mehr richtig Spaß gemacht, zuzugucken, weil man es selber nicht live erleben könnte. Sowas könnte ich mir für zukünftige Auszubildende vielleicht auch noch mal vorstellen, dass man vielleicht sagt, so, ich habe hier jetzt einen handwerklichen Beruf, lasst euch mal überraschen. Wir machen mal ein Duell, ohne dass die Schüler vielleicht mal wissen, wo sie hingehen. Also das haben die beiden wirklich richtig cool gemacht. Also
sehr, sehr cool. Hört sich total witzig an. Kann man wahrscheinlich auch sehen, Jens, oder?
Ja, es ist auf unserem YouTube-Kanal immer noch verfügbar. Die komplette Reihe kann sie aufrufen und dann auch sehen, wie wir damit selbst die Polizei mit einbinden konnten. Also wir hatten auch Kooperationspartner, die auch für jeden Scherz zu haben waren. Gerade als es um die Lackierer ging, waren die Kollegen halt, um auf den Beruf hinzuweisen, eine Tasche mit Spraydosen hingelegt und wir haben dann praktisch einen Polizeieinsatz fungiert und er wäre fast hops gegangen. Er hat es sehr ernst genommen. Er hat gedacht, er wäre erwischt worden. Auch unser Chef hat das Ganze auch erst nicht ganz mitbekommen, dass es tatsächlich nur ein Fake war. Aber auf die Art und Weise haben wir versucht, einfach diese Berufe mal anders darzustellen. Und wie gesagt, es war witzig, lustig. Die hatten Spaß daran. Und ich glaube, wenn man die Videos sieht, dann merkt man auch, wie die beiden für dieses Projekt auch gebrannt haben und wie sie sich gegenseitig gerne auch auf die Schippe genommen haben. Und das passt natürlich auch super zu unserer Region und zu unserer Art von Humor.
Und der Polizeiwagen war nachher nicht blau-silber, sondern pink-silber, so ungefähr. Ne? Also die haben sich da wahrscheinlich dran ausprobiert. Es gibt
hätte mir
mehrere
gefallen,
Sachen,
aber noch... nee, er war noch blau-silber leider.
Okay, die Spraydosen sind dann da nicht zum Einsatz gekommen.
Genau, und wir haben natürlich nach draußen auch klar gemacht, dass illegale Graffiti-Sprayereien nicht unbedingt wertvoll für die Gesellschaft
ja,
sind.
Muss man
also haben wir
Jobs
noch einen guten Beitrag geleistet, die Kriminellenquote etwas geringer zu halten.
Wir haben jetzt gerade die ganze Zeit darüber gesprochen, was Schülerinnen und Schüler so machen können. Wir haben die Jobbusse angesprochen, wir haben das Duell angesprochen. Aber wichtig sind ja auf der anderen Seite ja nicht nur die Schülerinnen, sondern es sind ja auch die Lehrerinnen oder die Lehrer, die dann halt tatsächlich ja auch sich für sowas begeistern müssen. Weil die müssen ja sagen, haben wir Lust zu, das brauchen meine SchülerInnen. Und insofern möchte ich gerne, dass die daran teilnehmen. Wie kann man denn auch sozusagen das Lehrpersonal dazu animieren, sich auch ein bisschen mehr mit den Themen in der Ems-Achse zu beschäftigen?
Also wir kriegen schon mit, dass großes Interesse an den Schulen besteht, dass wir ja auch eingeladen werden, um einfach über Berufsorientierung an Schulen auch zu sprechen. Sie haben selber die Aufgabe, eigene Berufsorientierungskonzepte auf den Weg zu bekommen. Und da ist immer Unterstützung gefragt. Und dafür sind wir dann halt da, ganz gezielt zu gucken, was kann man machen. Einen Tag des Handwerks einführen, wo wir auch da Berufe an die Schule dann ganz konkret bringen. Auch da in kleinen Boxen mit einer VR-Brille als Beispiel, wo verschiedene Berufe abgebildet sind, wo sie auch spielerisch diese Berufe dann erleben können, die sie tatsächlich in der Natur oder im Unternehmen selber gar nicht an die Maschinen ran dürften, weil es zu gefährlich ist. Da geht es dann um Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Aber in der VR-Brille können Sie das sehen und auch da gucken, welche Talente Sie haben. Da fangen wir in der 8. Klasse mit an und davon sind die Lehrer sehr begeistert, weil das dann auch wieder hilft, diese Einblicke zu sagen, in welche Region, welche Branche kann dann das erste Schulpraktikum gehen. Und wir sehen einfach, dass die Lehrer eigentlich insgesamt sehr offen dafür sind, Unterstützung benötigen. Dafür sind wir da, um das dann auch leisten zu können, um einfach solche Tage wie Jobbusse, Tag des Handwerks oder auch andere Dinge anbieten zu können. Und unsere Berufsorientierungsplattform, die Buchungsplattform, die wir gerade entwickeln, soll das einfach noch einen Schritt vereinfachen, dass man einfach sieht, was haben wir an Angeboten. Dann kommen auf Dauer auch die Angebote der Kammer dann dazu und auch von anderen Bildungsträgern und Akteuren bei uns in der Region, um auf diese Art und Weise es auch für die Lehrkräfte viel einfacher zu machen, weil auch dort oftmals dann, wenn es darum geht, Kontakt zu Unternehmen aufzubauen. Es ist das private Netzwerk auf der einen Seite, das zwar hilft, geht die Person, sind diese Netzwerke aber auch gleich wieder weg. Und das versuchen wir halt einfach aufzugreifen und aufzufangen, indem wir sagen, lasst uns die Kontakte so herstellen, dass sie dauerhaft dann bei der Schule auch zur Verfügung stehen.
Genau, also das Wissen muss da bleiben, auch wenn Personen, die in entscheidenden Positionen gesessen haben, gehen. Da komme ich gleich zu der nächsten Thematik, denn es ist ja auch wichtig, glaube ich zumindest, auch für diejenigen, die sich vielleicht darüber Gedanken machen, ob sie denn innerhalb der Ems-Achse in den Regionen einen Job suchen. Wo finden die denn den Job? Also es gibt ja bestimmt so eine Art Stellen- und Bewerberportal, so nach dem Motto, das ist unsere Region und das ist unsere Plattform. Und zwar vielleicht sogar neben dem, was vielleicht die Agentur, das Zentrum für Arbeit irgendwo anbietet. Da sind die mit Sicherheit auch gelistet, aber es ist ja auch sinnvoll sozusagen, dass man alles bei euch bündelt.
Ja genau, also unter www.emsachse.de haben wir unsere Stellen- und Bewerberdatenbank. Da kann man als Unternehmen kostenlos sein Profil einstellen, die Stellenangebote, die aktuell sind, die Ausbildungsberufe, aber auch schon klar benennen, welche Benefits man hat und die Kontaktpersonen. Und das ist ja auch das Wichtigste, dass man gleich jemanden hat, in dem man sich dann sofort wenden kann, wie bei Jansen-Tore dann gleich an Sandra, dass die Kontaktdaten da sind. Das ist für die Lehrer genauso wie für den Jobsuchenden wichtig, dass man auf einer persönlichen Ebene gleich anfragen kann und in den Kontakt und Austausch kommt. Was steckt hinter einer Stellenbewerbung? Was genau wird gesucht? Denn das sehen wir auch bei allen. Wir haben, oder gerade bei den jüngeren Generationen, die sich bei Stellenbeschreibungen nicht ganz sicher sind, ob das, was sie gelernt haben, wirklich darauf passt. Und wenn wir dann unterwegs sind, auf den Jobmessen, mit den Leuten reden oder auch mit den Touristen, dass wir dann ganz konkret sagen, da ist der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin, greift zum Hörer, ruft an, dann werdet ihr es herausfinden und ihr habt sofort den persönlichen Kontakt und ihr seid an der richtigen Adresse angekommen. Man muss sich nicht erst, ich sag mal, über die Zentrale durchtelefonieren, wer könnte denn zuständig sein, sondern man hat sofort die richtige Person. Und das ist für viele auch.
Und das ist ja im heutigen Zeitalter, die Leute wollen ja relativ schnell irgendwie einen Zugriff. Das sieht man auch bei den Insta-Videos zum Beispiel oder bei TikTok. Wenn du da nicht in den ersten 5 Sekunden schon ein Highlight hast, dann schalten die weg oder switchen zur Seite. Und ich denke mal, genauso dieses Hindernis, wie komme ich an die Person ran, die ich brauche? Und wenn man da die Schwelle möglichst niedrig setzt, dann hat man auch größere Chancen, vielleicht an Personal heranzukommen. Ich gehe nochmal zu Sandra rüber. Wir haben ja gerade schon das eine oder andere besprochen, was du auch mitgemacht hast, was im Angebot im Portfolio der EMS-Achse ist. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, dass ihr momentan ja eigentlich gut mit Personal versorgt seid. Gibt es noch andere Dinge, wie ihr das geschafft habt, dass du sagst, okay, erstmal, wir haben vielleicht Leute aus dem Bekanntenkreis, wie vorhin schon erzählt. Zweitens, wir haben eine stabile Bewerberlage. Und drittens, wir sind relativ offen, auch wenn man zum Beispiel zu euch kommt, dass wir immer persönlich mit den Leuten sprechen, immer dafür Zeit haben.
Ja, reicht das nicht, um
Das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas on top, sagen, wo ihr sagt.
Ja, nee, ja, ich glaube, das ist einfach die Kombination aus allem. Also wir haben grundsätzlich eine relativ geringe Fluktuation. Wir sind auch noch ein relativ junges Unternehmen. Also dieses, uns werden in den nächsten 2-3 Jahren, werden uns ein Drittel unserer Mitarbeiter verlassen. Das Problem haben wir aktuell noch nicht. Das wird sicherlich irgendwann kommen. Aber,
also müsst ihr jetzt vorsorgen schon
genau,
mal?
Genau, vorsorgen. Genau, das sind aber im Grunde noch von der Anzahl relativ wenig, sodass ich mir da noch gar keine Sorgen mache. Was wir sonst noch machen, wie gesagt, kann ich dir nicht sagen, um auf das Portal von gerade noch mal zu kommen. Es ist ja nicht nur so, dass wir Unternehmer unsere Stellenanzeigen dort haben. Dort sind doch auch, die Bewerber können dort ein Bewerberprofil hinterlegen. So, das heißt, wenn ich jemanden für, ich weiß nicht, für die Produktion suche oder wie auch immer, kann ich auch auf dieses Portal gucken und gucken, ach Mensch, da kommt ja bald einer zurück, der hat das und das als Voraussetzung, dann kann ich mich auch direkt an den Bewerber wenden. Und das ist auch schon toll, dass ich nicht warten muss, bis sich endlich jemand bei mir bewirbt, sondern ich habe auch die Chance, einfach mal zu schauen, vielleicht ist er ja schon der Richtige dabei und den schnappe ich mir in Anführungsstrichen.
Ja, ich meine, das ist ja mit den Jobbussen durchaus auch möglich, dass da das Interesse geweckt wird und dass man sagt, okay, wenn du hier anfangen willst, ne, lass deine Daten da, gut ist. Manche stellen sich ja auch schon bei der Sache gut an. Jens, vielleicht nochmal das Thema Stellen, beziehungsweise nicht nur offene Stellen, sondern auch geschaffene Stellen. Aber im Grunde genommen sind wir ja in einer Zeit, das liest und sieht man auch überall, des Fachkräftemangels. Das ist also, es kommen weniger Schülerinnen und Schüler, machen den Abschluss nicht deshalb, weil sie es nicht können, sondern weil es einfach weniger werden. Wie groß ist denn da der Bedarf bei euch? Weil ihr müsst ja, und das hast du vorhin gesagt, ja auch zusehen, dass Leute aus anderen Regionen vielleicht Lust haben, in die EMS-Achse, in die Betriebe zu kommen, gerade wenn weniger Jugendliche auf den Arbeitsmarkt strömen.
Ja, wir sagen immer, das eine tun und das andere nicht lassen. Also Fachkräftesicherung und Bindung sind halt viele verschiedene Bausteine, die wir aufgreifen. Und wenn man so die Studien sieht und die Marktlage aktuell, sagt man so bis 2030, verlieren wir aus dem Arbeitsmarkt rund 60.000, 70.000 Menschen. Das ist natürlich eine Hausnummer. Und da muss man einfach gucken, wie können wir es schaffen, dass unsere Unternehmen da gut aufgestellt sind für die Zukunft. Und Berufsorientierung hatten wir jetzt ja schon sehr deutlich. Aber es kommt halt auch dazu, dass wir aus anderen Regionen in Deutschland werben, die aber dasselbe Problem haben. Dementsprechend ist auch der Baustein, Fachkräfte aus dem Ausland ganz konkret anzuwerben, einfach ein nächster Baustein, der genauso dazu gehört, wie aber auch hier das Potenzial aus der Region zu nehmen. Das ist uns auch immer wichtig. Also wir versuchen, so viele Bausteine wie möglich mit unseren Unternehmen aufzubauen, um einfach breit aufgestellt zu sein und gut aufgestellt zu sein, was in Zukunft auf uns zukommt. Und deswegen das eine tun, das andere nicht lassen. Und deswegen gehen wir auch gezielt jetzt Richtung Mexiko, Richtung Südafrika, Richtung Vietnam und gucken, wie wir Fachkräfte dort hier hinholen können. Und das ist ein sehr langfristiger Ansatz, vor allem wenn es auch um die Anerkennung von Abschlüssen geht, wenn es um die Integration vor Ort geht, wenn es aber auch um Wohnraumschaffung geht, was ja auch für alle hier wiederum wichtig ist, also Wohnort auch für die, die hier sind, dass wir diese Themen einfach dann im Verein gemeinschaftlich mit den Landkreisen, mit den Kommunen angehen, weil wir sonst alleine, glaube ich, jede Kommune für sich oder wir als Verein würden es sonst nicht schaffen, sondern das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, der wir uns alle stellen müssen. Und das ist eigentlich das Schöne bei uns in der Region, dass wir diese Anpackermentalität haben und sagen, wir machen das einfach, wir probieren es aus und gucken, wie wir diese Bausteine am sinnvollsten aufbauen können und wie wir da die Ideen entwickeln können.
Wenn man überlegt, du hast vorhin gesagt, du hast selber 2011 angefangen, wir sind jetzt in 24, gehen schnell auf 25 zu. Das heißt also, allein in diesen 14 Jahren wird sich eine Menge verändert haben. Wie hast du die Arbeitgeber oder die Bereitschaft von Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen erlebt, sozusagen bei euch mitzumachen und zu sagen, ja, brauchen wir das überhaupt? Brauchen wir die EMS-Achse? Brauchen wir diese ganzen Sachen? Müssen wir das finanzieren? Ich glaube, mittlerweile derjenige oder diejenige, die früh genug reingegangen sind, hat wahrscheinlich auch alle Vorteile jetzt mitgenommen, die die EMS-Achse jetzt bietet, als Plattform mit gegenseitigem Austausch von Informationen, aber auch mit Stellen, Börsen, mit Angeboten, mit Daten hinterlegt, welches Unternehmen was ausbildet. Ich glaube, das hat für viele auch einen Vorteil. Wenn man jetzt damit anfangen würde, hätte man richtig viel Arbeit vor sich.
Ja, also viele, die früh noch angefangen haben, haben natürlich stark davon profitiert und sie konnten auch mitgestalten. Also wir binden unsere Unternehmen ja ein. Wir denken uns ja nicht im kleinen Kämmerchen irgendwelche Maßnahmen und Ideen aus, sondern wir laden zu Netzwerkveranstaltungen ein oder auch zu Fachkräftewerkstätten, so nennen wir das Ganze, um in den Austausch zu gehen. Wo drückt gerade der Schuh? Wo sollen wir was überlegen? Und nutzen dann das, was wir an Input auch von unseren Unternehmen bekommen. Und wenn ich so überlege, als ich 2011 angefangen habe und ein Unternehmen gefragt habe aus dem Handwerk, ob er mir nicht für ein Newsletter einen Beitrag liefern könnte, ein bisschen vorzustellen, wie Ausbildung abläuft, da war damals die Einstellung, ich soll mich bewerben bei den Schülern? Auf gar keinen Fall. So weit kommt es noch. Und derjenige hat uns aber die Jahre lang immer weiter beobachtet und hat danach dann oder ist Mitglied bei uns geworden und hat gesagt, Jens, ich glaube, das habe ich damals falsch gesehen.
Falsch eingeschätzt.
Jetzt bin ich 2 Jahre weiter, bin klüger geworden. Ich habe mir angeguckt, wie er Marketing macht, wie er Ideen umsetzt. Ich habe das auf mich bezogen. Ich habe das als Vorbild genutzt und habe selber dann Aktionen gestartet und sei es auch nur mal Tag der offenen Tür, um Schüler reinkommen zu lassen, den Betrieb sehen zu lassen, und hat nachher an allen möglichen Projekten von Studienabbrechern über Jobbusse vielfältig daran teilgenommen. Und davon haben wir aber mehrere, die am Anfang gesagt haben, nee, ich habe noch genug. Und jetzt immer wieder merken, naja, es sind ja nicht nur die Anzahl ist zurückgegangen, sondern auch, wie schaffe ich es überhaupt noch, jemanden zu erreichen? Also dass manche auch ganz konkret sagen, ich habe jetzt seit 2 Jahren für einen bestimmten Ausbildungsberuf oder für einen Job gar keinen gefunden. Ich gehe eher Richtung Headhunter, wenn ich noch was Personal bekommen muss. Und wenn das jetzt noch schlimmer wird, muss ich mich einfach anders aufstellen. Und dann ist es natürlich einfacher, bei uns im Verein mit aktiv zu sein, sich mit auch aktiv einzubringen. Davon leben wir halt auch im Netzwerk, zu wissen, was die Probleme und Herausforderungen nochmal ganz konkret sind. Und dann können wir halt ganz gezielt auf diese Herausforderungen eingehen und Maßnahmen ausprobieren. Und so sind die Jobbusse Tag des Handwerks entstanden.
Ist ja auch die Frage, wenn der eine oder andere zum Beispiel sagt, habt ihr das auch so erlebt? Also mir geht's gerade so und so, bin ich da der Einzige? Ich glaube, so ein Netzwerk hilft auch, zum Beispiel zu verifizieren, ist ein Problem oder eine Herausforderung, die da ist, ist es eine Herausforderung meines Unternehmens oder haben das andere Unternehmerinnen und andere Unternehmer genauso? Ich glaube, auch das hat ja einen Benefit und einen Nährwert für alle.
Ja, absolut. Sag mal, Jens, wie hieß denn noch diese Veranstaltung, die wir da im Campus Handwerk Campus Lingen gemacht haben?
Kompetenzkultur Mittelstand zum Thema auch Weiterbildung und Qualifizierung von eigenen Mitarbeitern.
Genau, und Personalentwicklung gehört ja im Grunde auch alles mit dazu, auch dazu, die Mitarbeitenden zu halten. Und aufgrund dieser Veranstaltung bin ich im Anschluss auch auf die Ems-Achse zu und sage, ich habe das und das Problem, ich würde gerne eine, ich sag mal, eine Akademie bei uns im Unternehmen etablieren, mit verschiedenen Dozenten, mit verschiedenen Themen, was ich alleine gar nicht stemmen konnte. Und da ist die Ems-Achse natürlich bester Hilfesteller, mir zu helfen, das Ganze auf den Weg zu bringen.
Also auch da wieder etwas, was bei manchen Leuten vielleicht erstmal nicht so ankommt, aber über Mund-zu-Mund-Propaganda, das hat ja vorhin Sandra auch schon gesagt, dass wenn man sich bei diesen Mittagsgesprächen unterhält, dass man mit Sicherheit auch noch auf andere Themen kommt, die man vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, Jens.
Ja, genau. Also dass man merkt, man ist vielleicht mit den, oder man hat die gleichen Herausforderungen, man ist mit den gleichen Themen unterwegs, aber hat unterschiedliche Wege auch eingeschlagen. Und aus daraus den Erfahrungen zu lernen und auch mal zu merken, ja, der Weg hat nicht funktioniert. Und das ist natürlich auch wertvoll zu wissen, warum hat es dann auch nicht funktioniert. Und da den Unternehmen einfach auch die Bandbreite zu geben oder auch uns als Instrument zu nutzen und zu sagen, wir haben eine Idee, alleine können wir sie nicht umsetzen, könnt ihr sie nicht innerhalb der Fachkräfteinitiative einfach mal angehen und dann testen wir und drehen die Stellschrauben so lange, bis wir sagen können, ja, funktioniert. Oder auch tatsächlich merken, naja, das war eine tolle Idee, aber die Zielgruppe hat entschieden und hat gesagt, nein, danke, hat nichts mit uns zu tun.
So eine Art Pitch, genau.
Und das gehört halt auch dazu. Und deswegen sehe ich unsere Aufgabe oder meine Aufgabe auch gerade darin, wirklich Dinge auszuprobieren, zu testen, um dann gemeinschaftlich unterwegs zu sein und zu sagen, so können wir uns besser aufstellen, gemeinschaftlich. Denn wenn die Unternehmen und die Region sich gut aufstellt, dann sind wir auch attraktiv für Arbeitskräfte. Und dann spielt auch die Masse an Unternehmen, die gut aufgestellt sind. Das sind die Fachkräfte, sagen, da gehe ich hin. Die beschäftigen sich mit den richtigen Themen. Wie es heißt mit Qualifizierung meiner Mitarbeiter, die Lebenszeit konnten, dass man auch mal ein Gap Year oder Ähnliches machen kann. Oder auch, wie ist es, im Homeoffice zu arbeiten, dass das erlaubt wird und ermöglicht wird, dass diese Themen bei uns bewegt werden. Und das ist für Fachkräfte halt einfach auch wichtig zu sehen, da passiert etwas in der Region. Und das ist vielleicht etwas anders als in anderen Regionen in Deutschland. Und so versuchen wir uns einfach gemeinschaftlich zu stärken und interessant zu werden.
Und ich habe ein Thema noch, und das hat im Vorgespräch Sandra auch mal erwähnt, was sie überhaupt auch vorher nicht wusste. Das ist zum Beispiel dieses, wir kümmern uns um unsere Angestellten. Du hast gerade schon gesagt, wenn da mal Notfall in der Familie ist oder wenn pflegebedürftige Eltern da sind, die versorgt werden müssen, das Thema Kindernotfallbetreuung. Also das ist etwas, was ich zumindest außerhalb der Ems-Achse so noch nicht gesehen habe, zumindest nicht in einem so großen Gebiet. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, Sandra, dass dich das doch schon relativ angemacht hat, ja, angetriggert hat, so nach dem Motto, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich finde das so toll.
Da erwischte mich ja fast auf dem falschen Fuß, Ludger.
Wieso?
Wir haben ja seit 2000 und, ich muss eben nachdenken, 11 eine eigene Großtagespflege. So, das heißt also, wir gewährleisten für Kinder, die bei uns zur Kita gehen oder in die Großtagespflege gehen, schon die Betreuung. Nur irgendwann kam, ich glaube, es warst sogar du, Jens, auf mich zu und sagst, Mensch, Sandra, kennst du denn unsere Kindernotfallbetreuung? Ich sage, brauche ich nicht. Ich habe selber eine Kindertagespflege zu Hause, in Anführungsstrichen. Ja. Und dann sagt er, ja, aber es geht ja nicht um die Kinder, die in der Kita betreut werden. Es geht ja im Grunde um die Kinder deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo plötzlich der Betreuungsplatz ausgefallen ist. Sei es die Kita schließt spontan wegen, ich weiß nicht, irgendein Virus oder die Oma fällt aus, die immer die sich um die Betreuung des Kindes kümmert. Und dann kann man sich an die Ems-Achse wenden. Wie das genau funktioniert, weiß ich gar nicht so genau. Ich habe sie nämlich noch nie in Anspruch genommen.
Oh, das kann Jens ja bestimmt erklären.
Genau, das erzählt Jens dir nämlich bestimmt.
Ja, das gehe ich nochmal ein. Also die Notfallbetreuung haben wir tatsächlich seit 2010. Das ist eines unserer ältesten Projekte, weil wir auch gesagt haben, wenn wir auswärtige Fachkräfte haben, die haben nicht das familiäre Netzwerk, so wie wir es hier in der Region haben. Das heißt, wenn es da um Kinderbetreuung geht und Kindergarten wird bestreikt, das war so das beste Beispiel in den letzten Jahren, wohin dann mit dem Kind, ich falle aus als Arbeitskraft, was gibt es für Möglichkeiten? Und da ist dann einfach die Tagesmutter da. Es gibt praktisch eine Notfallnummer, die man in der Personalabteilung, wird die hinterlegt. An die kann sich dann die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einfach wenden und nehmen dann sofort zum Familienservice Weser Ems Kontakt auf und sagen, wir brauchen innerhalb der nächsten 3 Stunden oder am nächsten oder übernächsten Tag die Kindernotfallbetreuung, damit man die auf jeden Fall dann sicherstellen kann. Und dann ist die Tagesmutter entweder zu Hause bei den Mitarbeitern und kümmert sich um das Kind. Wir haben aber auch andere Modelle, wo die Mitarbeiter gesagt haben oder die Firmen gesagt haben, wir legen das mit anderen Partnern in der Region zusammen, stellen Raum zur Verfügung. Gerade wenn eine Kita ausfällt, dann sind es ja gleich mehrere, die es betrifft, dass man auf die Art und Weise dann sagen kann, den Betreuungsschlüssel können wir sicherstellen, da es Räumlichkeiten und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können in der Pause einfach mal vorbeischauen, wie es den Kindern geht. Und dafür wurde dann auch mal ein Rucksack gepackt mit Spielen drin, mit Kuscheltieren drin. Das sind Dinge, die wir dann entwickelt haben und die dann aber auch zeigen für die Fachkräfte halt von außerhalb, dass wir wirklich nicht nur Familienfreundlichkeit in der Region leben und vieles wie auch eine eigene Kita anbieten, sondern dass wir uns mit den Themen einfach noch tiefer auseinandersetzen und versuchen, da Wege zu finden und zu ermöglichen. Denn ich sag mal, größere oder kleine mittelständische Unternehmen haben vielleicht noch die Möglichkeit, die eigene Kita zu bauen oder zu haben. Aber ich sag mal, die Betriebe vielleicht mit 5 oder 10 Mitarbeitern haben die Chance nicht. Und das bilden wir dann halt über die Kindernotfallbetreuung, über den Verein ab, dass wir über die Mitgliedsgebühren so ein Angebot überhaupt schaffen können und damit wieder einen Mehrwert auch für die kleinen Unternehmen in der Region schaffen. Und das ist natürlich auch eine Stärke unseres Netzwerks zu sagen, wir gucken nicht nur auf die Großen, sondern es geht vor allem bei uns um die Gemeinsamkeit von dem Kleinstunternehmen über die mittelständischen bis zu den Großen. Und wir unterstützen uns einfach gegenseitig. Und dann kann man im Netzwerk halt einfach auch solche Angebote für alle unterbreiten.
Gibt es denn auch einen Ems-Achse-Weihnachtsmann?
Uns fehlt noch einer, glaube ich, Ludger. Ich habe gehört, du spielst gerne den Weihnachtsmann.
Also ein Ems-Axel Weihnachtsmann gibt es nicht. Wir haben einen Ems-Axel und den hatten wir auch schon auf den Weihnachtsmärkten in der Region im Einsatz gehabt. Und gerade Rückkehrer anzusprechen, Tassen zu verteilen oder sie auch zu fragen, was wünschen sie sich von ihrer alten Heimat noch, welche Angebote für sie wichtig sind, damit sie auch wieder zurückkommen. Das haben wir schon gemacht und hatten selber dann auch in unseren Farben Grün und Blau entsprechende Zipfelmützen auf und auch Jacken getragen. Also auch für so etwas sind wir immer wieder zu haben und solche Ideen setzen wir auch um.
Das ist schön.
Aber ganz konkreten Ems-Axel Weihnachtsmann, den haben wir nicht.
Also insofern, den Weihnachtsmann gibt es nicht, aber zumindest, was wir heute gehört haben, wir haben einen prall gefüllten Sack mit Angeboten der Ems-Axel, was man alles machen kann. Und im Grunde genommen sind es ja viele Geschenke, die die Ems-Achse auch macht, immer wieder ein neues Paket zu packen, immer wieder ein Schleifchen drum zu machen, zu sagen, guckt mal rein, was drin ist. Also Überraschungen sind mit Sicherheit da. Ich hoffe, ihr habt euch für Weihnachten was Schönes vorgenommen, ohne dass ihr es jetzt verratet. Werdet ihr so ein bisschen gemütlich in Familie machen? Wie sieht's aus?
Ja, dafür lebt die Region ja auch. Familien, Netzwerke mit den Familien zusammen feiern. Darauf freue ich mich auch schon, die Vorweihnachtszeit, auch hier die Weihnachtsmärkte dann zu besuchen. Wir haben ja sehr viele in der Region, auch sehr schöne und sehr unterschiedliche. Und das werden wir natürlich an den Wochenenden auch schön ausnutzen.
Und Sandra, jetzt mache ich einen, das ist jetzt der so, der bietet sich so an.
Oh, ich bin gespannt.
In einem Kirchenlied heißt es, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Also insofern, hallo?
Will ich nur
das
sagen,
kommt, da kommt der gute Katholik durch.
Das wurde übrigens auf dem 60. Geburtstag meines Vaters noch gesungen. Der hat im Dezember Geburtstag, dann passt das Ganze auch noch. Ja, natürlich, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Das wird natürlich gelebt, die Gläser werden aber auch gehoben, die Weihnachtsmärkte werden besucht. Und wenn die Weihnachtstage, die Ruhephase ansteht, dann liegt man vielleicht abends auch mal vor dem Kaminfeuer und tut nichts.
Auf dem Bärenfeld. Ich danke euch beiden, das war total klasse. Wir haben echt so viele Informationen reinbekommen und die gibt es natürlich auch im nächsten Ems-Echo, der nächsten Ems-Echo-Ausgabe wieder, der Podcast der Ems-Achse. Den hören Sie heute und hoffentlich auch in Zukunft. Klicken Sie gleich drauf, abonnieren Sie das Ganze und ich freue mich, wenn wir uns dann wohlgelaunt irgendwo auf einem Weihnachtsmarkt treffen und zusammen einen Glühwein trinken. Danke an euch beide, eine schöne Zeit.
Danke, danke. Gleichfalls.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Das war Ems Echo, der Podcast der Ems-Achse. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine weiteren spannenden Einblicke in unsere Region. Tschüss und mit Anemorgen.